wie gut das Jumiko trotzdem stattfindet dieses Jahr. Nämlich trotz all dieser Dinge, die es schwer machen, dass wir uns online treffen müssen, dass manches einfach nicht geht, dass wir dieses tolle Gefühl, dass ein paar tausend Jugendliche zusammenkommen, um Gottes Wort zu hören, das ist einfach weg. Aber es kann trotzdem stattfinden. Warum? Ich glaube, weil es Gottes großes Anliegen ist. Ja, es wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, dass Jumiko stattfindet, aber dass Mission, Jugendmissionskonferenz, dass Mission rüberkommt, das ist Gottes großes Herzensanliegen, immer noch. Das hat sich nicht geändert, er hat nicht gesagt, Auftrag wird abgeblasen, geht alle nach Hause, alles gut. Nein, geht hin in alle Welt, ist immer noch Gottes großes Herzensanliegen, die Verlorenen zu finden, sie nach Hause zu führen, um dann irgendwann mal auch ewig mit ihnen leben zu können. Das ist Gottes großes Herzensanliegen. Das zweite von dem Thema, das es dieses Jahr hat, nämlich immer jünger. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ein wirklich cooles Thema. Nicht, weil ich mir vielleicht jetzt langsam wünschen würde, mein Bart wird auch schon grau, dass ich immer jünger statt immer älter werde, sondern weil auch das Gottes großes Herzensanliegen ist, nämlich dass Menschen jünger werden, dass Menschen ihm nachahmen, ihm nachgehen, ihm nachfolgen. Das war Jesus, als er hier auf der Erde war, das große Herzensanliegen. Da werde ich nachher noch einiges dazu sagen. Am liebsten würde ich jetzt schon anfangen damit. Aber diese zwei Dinge, nämlich Mission generell und eben Nachfolge, das ist das, was Gott sehen möchte, auch in unseren Gemeinden, in unserem Leben ganz persönlich. Und ihr als Jugend, ihr habt diesen Auftrag immer noch hinzugehen und Menschen zu erreichen von Gott her. Ich möchte in dieser Bibelarbeit einen Text nehmen, der eigentlich sehr bekannt ist. Er ist nicht einfach. Man liest mal so ein bisschen schnell drüber und denkt man, ja, schon oft gehört, schon lange drüber nachgedacht, alles klar, ist gar nicht so einfach. Aber ich lese ihn jetzt erstmal. Und zwar aus Lukas 9, die Verse 23 bis 27. Lukas 9, 23 bis 27. Da steht, da sprach er zu ihnen allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird's erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber wahrlich, einige von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen. Als ich diesen Text gelesen habe, wieder mal gelesen habe, denn es ist ein sehr wichtiger Text in meinem Leben geworden, diese Herausforderung, Jesus nachzugehen, hinter Jesus herzuleben, das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt und eine ganz entscheidende Herausforderung. Da kam mir aber gleich eins in den Sinn. Dieser Text widerspricht, und ich nenne das jetzt mal so, widerspricht einer Auffassung einer romantischen Jüngerschaft. Eine romantische Jüngerschaft nach dem Motto, ich liebe Jesus, Jesus liebt mich, alles ist gut. Friede, Freude, Eierkuchen. Einer romantischen Nachfolge, die immer nur sagt, Hauptsache die Beziehung zu Jesus stimmt. So ein bisschen Zeit mit ihm verbringen jeden Tag und er mit mir und dann ist alles geritzt, das sei Nachfolge. Nein, das ist nicht Nachfolge. Oder nicht nur. Ich will das gar nicht ganz abwerten. Nein, das sage ich auch nachher was dazu. Aber das ist zu wenig. Das ist nicht das, was Jüngerschaft wirklich bedeutet. Schon gar nicht nach diesem Text. Es gibt so diese romantische Jüngerschaft oder die Vorstellung einer romantischen Jüngerschaft auch leider in dieser einen, auf der einen Seite so großartig und guten Sache, aber auch an dem Punkt so gefährlichen Sache, nämlich, dass man Jüngerschaft reduziert auf Anbetung. Dass man sagt, Hauptsache wir beten Gott an und manchmal sogar so reduziert, dass eben nur Lobpreisabende oder Ähnliches damit verbunden ist. Nein, auch das kann sehr schnell romantisch sein, wenn die guten Gefühle und Emotionen beim Singen, beim Beten, beim Miteinander das Einzige sind. Oder wenn Gemeinde irgendwann zum Kuschelclub wird, so ein Miteinander. Übrigens, interessant ist ja, dass je länger so ein Kuschelclub geht, desto schneller kommen auch Streitigkeiten. Also dann merkt man daran schon, dass es nicht die beste Lösung ist. Es ist einfach nur so eine romantische Jüngerschaft. Bonhoeffer, der hat es mal folgendermaßen gesagt, der hat einmal gesagt, die Gemeinschaft darf nicht seelische Gemeinschaft sein. Damit meint er eben dieses, wir passen zusammen und wir mögen uns alle und alles ist toll, sondern es muss geistliche Gemeinschaft sein. Begründet auf Gottes Wort, begründet auf Gottes Willen und auf den Auftrag, den er uns gibt. Das soll unsere Gemeinschaft ausmachen, das Miteinander ausmachen und auch unser Christsein ausmachen. Und ich glaube, da merken wir ganz schnell, um was es wirklich geht. Jesus will als der vorangeht, als der Meister, dem wir folgen, er will verstanden werden von uns. Ich muss immer wieder in den Evangelien staunen, obwohl ich ja gar nicht anders bin, aber staunen, wie wenig die Jünger verstehen, obwohl sie so nah an ihm dran sind. Selbst wenn sie manchmal nachfragen, haben sie es immer noch nicht verstanden. Aber Jesus will verstanden sein. Und manchmal, da merkt man so richtig, sein Herz tut weh, weil die Jünger wieder nicht kapiert haben, um was es wirklich geht. Er will nachgeahmt werden. Ja, what would Jesus do? Was würde er tun? Das ist doch die große Frage der Nachfolge. Wenn ich Nachfolger, Schüler Jesu bin, muss man sehen, wer mein Meister ist, nämlich Jesus Christus. Er will, dass wir gehorsam sind. Und ja, ich weiß, Gehorsam nutzt man kaum noch. Warum? Weil man dann gleich von Gesetzlichkeit redet. Nein, Gehorsam ist keine Gesetzlichkeit, sondern ist Teil der Nachfolge. Jesus sagt, und er fügt hier das romantische Bild, so könnte man sagen, mit dem reellen Bild zusammen, indem er sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Das ist Jüngerschaft, das zu tun, was er sagt. Nicht einfach nur ein bisschen Beziehung mit ihm haben. Und ich will es vielleicht sogar noch mal eine Ebene höher setzen und ein romantisches Wort verwenden, gleichzeitig aber zeigen, dass es viel, viel mehr ist, nämlich er will geliebt werden. Jesus will geliebt werden. Und zwar, wie gesagt, nicht einfach nur so ein bisschen romantisch, Herr, ich liebe dich. Nein, ich glaube, davon gibt es zu viele, die Herr, Herr rufen, aber den Willen des Meisters nicht tun. Deswegen, Nachfolge darf nicht zur romantischen Jüngerschaft verkommen. Sondern Nachfolge muss etwas sein, was unser Leben ausmacht, unser Denken ausmacht, unser Fühlen ausmacht, unsere Emotionen ausmacht. Das, was uns ganz als Menschen ausmacht. Und da wird es deutlich, immer mehr Jünger. Nämlich in dem Sinne, dass es ein Prozess ist, immer mehr Jünger zu sein, dem Meister eben immer ähnlicher zu werden, aber eben auch das andere. Nämlich immer mehr Jünger machen, nämlich der Auftrag, der immer noch da ist. Gott hat nicht zum Rückzug geblasen, er hat gesagt, geht hin in alle Welt und das gilt bis heute. In alle Welt, in die kleine Welt unserer Nachbarschaft, unserer Freundeskreise, in die kleine Welt unserer Firmen und in die große Welt, weltweit, egal in welchem Land. Ich will zum Ersten ein paar Dinge sagen. Immer mehr Jünger sein. Das heißt, dass ich jeden Tag sehe als die Möglichkeit, als die Chance, aber auch als die Herausforderung, neu zu entscheiden, ich will Jesus nachfolgen. Vor kurzem hat mir jemand mal gesagt, man muss sich jeden Tag bekehren. Und ich habe mich erst gewehrt und gesagt, nee, theologisch, nein, einmal bekehrt, dann passt's, dann ist der Heilige Geist in uns, dann haben wir ewiges Leben. Ja, das stimmt. Aber Nachfolge heißt, jeden Tag sage ich, ich will. Jeden Tag antworte ich hier Jesus, wenn er sagt, wer mir nachfolgen will. Ja, ich will, Herr. Ich will heute wieder Nachfolger Jesu Christi sein. Es ist ein Prozess, der immer mit einer Entscheidung beginnt, und zwar jeden Tag neu. Und manchmal, so ist es bei mir, merke ich, muss ich das sogar mehrmals am Tag sagen. Ich will heute Jesu Nachfolger sein. Ich möchte dich herausfordern zu denken, wann hast du das letztes Mal von ganzem Herzen gesagt? Ich will dir nachfolgen. Ich will fragen, was es bedeutet, dir nachzufolgen und will dann diesen Weg gehen, schnurstracks, egal was andere sagen. Und ich will zu diesem immer mehr Jünger sein drei Dinge sagen. Das eine aus dem Text heraus, Selbstverleugnung statt Selbstverwirklichung. Selbstverleugnung statt Selbstverwirklichung. Das zweite wird sein, das Kreuz aufnehmen statt das Sofa platt zu drücken. Das Kreuz aufnehmen, statt das Sofa platt zu drücken. Und das dritte soll sein, Nachfolge statt eigene Reise planen. Nachfolge statt eigene Reise planen. Ein paar Dinge zu dem ersten Gedanken. Selbstverleugnung statt Selbstverwirklichung. Was bedeutet das? Wir werden geprägt, wir werden erzogen in dieser Gesellschaft, in den Schulen, dass wir uns selbst verwirklichen sollen. Und das ist eigentlich ein schöner Gedanke. Da ist ein Mensch, ja, ein von Gott geschaffener Mensch mit all seinen Fähigkeiten, mit seinem Können, auch mit seinen Grenzen. Und jetzt verwirkliche dich selbst. Meine Ideen sollen durchkommen, meine Gedanken sollen eine Rolle spielen, meine Pläne, die sollen erreicht werden von mir, von anderen. Meine Ziele sind wichtig, Mein Leben, meine Selbstverwirklichung steht im Mittelpunkt. Übrigens, hier sehr oft auch im Christsein, wo Christen ihre Ideen übers Christsein, ihre Ideen über Gemeinde, ihre Ideen über die Jugendkreise, ihre Ideen über Weltmission, ihre Pläne, ihre Ziele in den Mittelpunkt schieben. Auch das gibt es, eine fromme Selbstverwirklichung. Und dann geht es weiter. Mein Urlaub, mein Sonntag, meine Zeit. Es ist interessant, ich will ganz offen und ehrlich sein, wie weit das gehen kann. Es ist interessant, wie viele Christen Schwierigkeiten damit haben, die Uhrzeit gut zu finden, an der sonntags ihr Gottesdienst stattfindet. Und ich finde es fast erschreckend, denn das heißt doch mein Sonntag. Und da, wo es bei mir reinpasst, auch das ist eine Selbstverwirklichung. Aber wie gesagt, das geht noch viel, viel weiter in allen Gebieten meines Lebens. Ich bin Christ, aber auch mein Christsein ist Teil einer Lebensgestaltung, die mich erfüllen soll, damit ich mich selbst verwirklichen kann. Ist das das, was Nachfolge bedeutet? Und wie gesagt, das ist oft sehr fromm verpackt, aber ist es das wirklich? Oder ist es vielmehr so, wie Johannes der Täufer sagt, wenn er sagt, er muss wachsen, ich muss aber weniger werden, ich muss abnehmen. Von mir muss immer weniger zu sehen sein, von mir muss immer weniger zu hören sein. Mein Name muss immer weniger in den Schlagzeilen stehen. Nachfolge als Selbstverwirklichung, auch fromme Selbstverwirklichung, ist nicht das, was Gott von uns möchte, sondern wie es hier heißt, sich selbst zu verleugnen. Der verleugne sich selbst, wer es will. Es ist ja eine reine, freie Entscheidung. Aber wenn ich jeden Tag sage, ich will dir folgen, ich will ein Jünger Jesus sein, dann gehört auch dazu, dass ich sage, ich will mich selbst verleugnen. Das sind dann ganz, ganz, ganz grundlegende Fragen. Was bewegt mich jeden Tag? Was bewegt meine Gedanken? Was mache ich mit der Kreativität meines Lebens? Wo führt die hin? Mit meiner Zukunftsplanung, mit meiner Zeit, mit meiner Kraft, mit meinem Geld, mit dem, was ich bin, mit dem, was ich sage. Wo geht das hin? Was bringt mich jeden Tag aus dem Bett? Wenn es mich überhaupt aus dem Bett bringt, etwas. Aber ist es eben Gottes Sache oder ist es meine Sache? Nachfolge, das ist ganz klar. Nachfolge heißt, es geht um Gott und seine Sache und ich folge nach. Ich bin nicht der, der vorne läuft, sondern ich laufe mit. Wenn in der Bibel steht, meine Zeit ist in Gottes Händen, dann hat es auch ein Zweifaches. Das eine ist zu wissen, hey cool, meine Lebenszeit ist in seiner Hand. Was passiert, wann es beginnt und endet, alles in seiner Hand. Aber meine Zeit ist in Gottes Händen bedeutet auch, dass ich meine Zeit nehme und in seine Hand lege und sage, hier Herr, und jetzt mach du mit meiner Zeit, was du willst. Wir machen es oft umgekehrt. Herr, du musst mit deiner Zeit machen, was ich will. Aber Nachfolge heißt, ich lege meine Zeit in deine Hände. Und jetzt plane du. Mach du meine Agenda. Trag du die Dinge in meinen Kalender ein, die dir wichtig sind. Das ist wirklich Nachfolge. Und da wird auch ganz schnell deutlich, wie es dann ja so eine Zerreißprobe wird zwischen diesem, ich will mich selbst verwirklichen und dem anderen, nämlich, dass ich sage, ich will Gottes Sache verwirklichen. Ich will, Matthäus 6,33, ich will trachten nach Gottes Reich und dann wird mir alles andere zufallen. Ich will das, was Gott wichtig ist, wichtig sein lassen. Ich will Gottes Sache zu meiner Sache machen. Ich weiß ja, er macht meine Sache zu seiner Sache. Nochmal, ich will Gottes Sache zu meiner Sache machen, denn ich weiß ja, er macht meine zu seiner. Das ist Nachfolge, nicht Selbstverwirklichung. Ich habe vor kurzem mit ein paar Leuten gesprochen, Christen, fromme Leute, die zu mir gesagt haben, ja, sie sind gerade dran, nochmal in der Arbeit umzustellen, weil dann können sie auch mehr verdienen. Und dann habe ich gemerkt, das ist gut, das ist alles gut und es geht gar nicht drum, ob man mehr oder weniger verdient. Nur dieses mehr Verdienen führt dazu, dass ich noch mehr Zeit und Kraft brauche, um die Dinge zu versorgen, die ich mir durch das, was ich verdiene, kaufe. Nochmal ein Haus oder nochmal ein Auto und dann merkt man schnell, da kommt Nachfolge an seine Grenze. Bitte nicht falsch verstehen. Ein Haus, zwei Häuser, das ist für mich kein Thema, das muss der wissen, der es hat. Ein Auto, zwei Auto, genau das Gleiche. Aber wenn dadurch meine Nachfolge gemildert wird, warum? Weil am Ende doch die Selbstverwirklichung mehr Bedeutung hat, wie die, ja darf ich es mal so sagen, Verwirklichung Gottes in meinem Leben, dann wird es natürlich auch sehr, sehr fragwürdig. Das Zweite, Kreuz aufnehmen statt Sofa platt drücken. Ja, die große Frage, was ist mein Kreuz, das ich aufnehmen soll täglich? Wo sehe ich es? Wo steht's denn? Und bisher so habe ich auch in meinem Leben gepredigt, gezeigt und gehört immer wieder, dass man gesagt hat, ja, das Kreuz, das sind so die Grenzen des Lebens. Die Dinge, die wir nicht so gut hinbekommen, die wir nicht unter die Füße kriegen, das kann auch Krankheit mal sein, Leid sein, Unfähigkeit in irgendeiner Sache. Eine Sache, die wir nicht verändert bekommen, das ist dein Kreuz, das musst du jeden Tag auf dich nehmen und dann ist gut. Das mag schon sein, das hat sicher auch was. Aber ich glaube, es ist noch viel, viel mehr. Was war denn bei Jesus das Kreuz? Das Kreuz, das er getragen hat, bevor er gekreuzigt wurde, das er dann auch abgeben musste, weil er es alleine nicht tragen konnte. Dieses Kreuz war das Kreuz, das das Risiko darstellt, das er gelebt hat. Er war so auf Gott, seinen Vater, konzentriert, den Willen des Vaters zu tun, den Willen des Vaters zu verkündigen, dass es ein Risiko war, so zu leben. Und er war bereit, dieses Risiko jeden Tag auf sich zu nehmen. Weltweit gibt es Millionen von Christen, die jeden Tag das Risiko, das Kreuz auf sich nehmen, weil sie Christen sind und das Risiko auf sich nehmen, getötet zu werden, gefoltert zu werden, eingesperrt zu werden. Das ist das Kreuz, das es jeden Tag zu tragen gibt. Und ja, es mag hier in Deutschland noch keine solche Bedeutung haben. Es mag hier so sein, dass wir eben nicht verfolgt werden. Seien wir dankbar und beten dafür, dass es so bleibt. Aber das Kreuz, das wir aufnehmen sollen, ist dieses Kreuz, an das wir vielleicht sogar einmal angenagelt werden. Ich rede bildlich, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist das Kreuz des Risikos, Jünger Jesu zu sein und das froh zu bekennen, Zeuge zu sein. Das Wort im Neuen Testament für Zeuge ist das Wort Märtyrer. Und zwar nicht für die Toten, die also schon gestorben sind, sondern jeder, der Zeuge ist, ist Märtyrer. Warum? Er ist bereit, das Risiko einzugehen, getötet zu werden. Ich frage dich, bist du bereit? Ich frage dich, ist das das Kreuz, was du jeden Tag auf dich nimmst, aufhebst und trägst? In dem Wissen, auch heute kann es sein, dass wenn ich sage, ich gehöre zu Christus, andere lachen, andere auf mich zeigen, sich vielleicht sogar abwenden von mir. Es ist das Kreuz des Risikos zur Bibel, zu Gottes Wort zu stehen. Zu sagen, ja, die Bibel, das Buch, was keiner oder nur noch weniger glauben wollen. Ich glaube dran. Ich glaube, dass es Gottes Wort ist. Ich glaube, dass es die Treue Gottes ausdrückt, auch für mein Leben. Und ich glaube, dass da drin die Dinge drinstehen, die wichtig sind, um den Weg zu Gott zu finden. Auch das ist ein Risiko. Jeden Tag die Bibel in die Hand zu nehmen und zu sagen, das ist Gottes Wort, ist ein Risiko. Nochmal, weltweit müssen viele drunter leiden. Wir haben es ja noch gut. Und trotzdem, Märtyrer sein, zur Bibel stehen, zur Exklusivität des Evangeliums stehen. Es ist kein anderer Name dem Menschen im Himmel auf Erde gegeben, sondern nur in Jesus Christus. Oder wie er selber sagt, in Johannes 14,6, da heißt es, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann kommt's. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es ist ein Risiko. Auch immer mehr hier in Deutschland, wenn wir behaupten als Christen, dass es nur einen Weg zum Vater gibt, nämlich Jesus Christus. Dieses Kreuz jeden Tag auf sich zu nehmen, darum geht es in der Nachfolge. Zeuge zu sein, zur Bibel zu stehen, zur Exklusivität des Evangeliums stehen, darum geht es. Das soll es sein. Nachfolge heißt, zu diesem Herrn zu stehen. Am Arbeitsplatz, unter den Freunden, am Studium, an der Uni. Vor kurzem habe ich diesen Film angeschaut, Gott ist nicht tot. Nein, Gott ist nicht tot. Und ein einziger Student findet sich in einer großen Gruppe von Studenten vor einem Professor, der absolut gegen Gott ist, antichristlich agiert und absolut atheistisch argumentiert. Und einer sagt, nein, ich stehe zu Jesus Christus, ich stehe zu Gottes Wort. Es ist ein Risiko, jeden Tag dieses Kreuz auf sich zu nehmen. Das Dritte. Nachfolgen statt eigene Reise planen. Vielleicht klingt das erstmal komisch. Vielleicht hätte man das auch viel besser formulieren können. Aber ich habe so manchmal den Eindruck, wir sind auch als Christen, als Nachfolger Christi Leute, die eigene Reise planen wollen. Hat ein bisschen was zu tun mit der Selbstverwirklichung vom Anfang. Ich weiß es noch, ich war mal unterwegs, wurde gebeten, eine Andacht zu halten bei Senioren. Und ich dachte immer, ja, einfache Sache. Also vor allen Dingen, dann, wenn auch was falsch rüberkommt, die hören es vielleicht da nicht richtig. Aber es kam dann ganz anders. Man hatte mir nämlich gesagt, ich soll diese Andacht halten, soll diese Seniorengruppe abholen an einer bestimmten Stelle und dann mit ihnen einen kleinen Spaziergang machen in den Wald hinein, und in einer Lichtung würden wir dann Kaffee bekommen und sie einfach dort die Andacht halten und dann wieder zurückgehen an den Ausgangspunkt. Wie gesagt, ich dachte, das ist locker, das ist easy zu machen. Und dann gingen wir los. Und anfangs war alles gut. Sie fanden es auch spannend, mein Name, Gustavo, Victoria, wo kommt der her? Missionar, was bedeutet das? Aber irgendwann mal wurde ich langweilig. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber es ist so passiert. Ich wurde langweilig und dann die einen, die sind immer langsamer geworden. Sie haben gequasselt, geschwätzt und wurden langsamer. Und manche, denen war das alles zu langsam, die sind vorne weggelaufen und ich stand da. Die sollten doch mir nachfolgen. Ich wusste, wo es hingeht. Ich wusste, wo die Lichtung ist mit dem Kaffee. Aber es hat nicht funktioniert. Ich musste dann immer wieder die hinten waren, schreien, ey, kommt schneller. Und die vorne vorausgingen, halt, halt, ihr biegt sonst falsch ab. Und das ist mir zum Bild geworden. Wie oft plane ich meine eigene Reise, mein eigenes Reisetempo. Und ich will dann auch noch, dass Gott diesen Plan mit mir macht. Hinterher trotten oder vorne weggehen. Das ist so oft leider das, wie ich es lebe. Aber es heißt, dran zu bleiben an ihm. Das heißt, seinen Wesen, seinen Willen, seine Prinzipien immer besser kennenlernen. Und das sage ich ganz bewusst, sein Wesen, wie ist er? Was ist ihm so ähnlich, dass ich es nachahmen kann? Was soll ich denn tun, damit man ein bisschen mehr Jesus an mir sieht? Oder sein Wille, was will er denn wirklich? Und seine Prinzipien kennen, Lebensprinzipien, die ich dann auch anwende im Alltag, bei all dem, was es zu tun gibt. Übrigens ist es auch so, wenn wir von Jesus nur die Dinge glauben, die uns passen, und die Dinge weglassen, die uns nicht passen, dann ist es auch eine eigene Reise. Dann ist es auch ein eigener Reiseplan und nicht die Reise, die wir als Nachfolger Jesu tun sollen. Wie ganz anders hat Jesus das von seinen Jüngern doch erwartet, folgt mir nach. Manchmal hat er gesagt, du jetzt und geht hin, was weiß ich, einkaufen oder dorthin, macht Wunder. Aber trotzdem war das immer das Bild, dran zu bleiben und nicht eigene Pläne zu schmieden. Vielleicht, ich glaube, das ist tatsächlich passiert, hat irgendwann mal die Kirche, und ich meine die Kirche ganz am Anfang, plötzlich angefangen, ihre eigene Reise zu planen, und so vieles ist durcheinander gekommen, aber das machen wir bis heute auch. Und deswegen immer mehr Jünger bedeutet, ich lasse mich ein auf eine Nachfolge ihm hinterher, mit allem Versagen, mit allem Fehlern, aber ich gehe hinterher. Und zwar, weil er mein Meister ist und ich bin sein Jünger. Das Zweite, in dem Gesamtgedanken dieser Bibelarbeit, ist dieses immer mehr Jünger machen. Also immer mehr Jünger werden, ich selber in der Nachfolge, und dann immer mehr Jünger machen. Dass Leute dazukommen, Jugend, Missionskonferenz, Mission, Auftrag, geschickt zu werden in die Welt, geh hin in alle Welt. Konzentration auf den Auftrag. Ach, wie viele Dinge gibt es, die uns ablenken vom Auftrag. Wie viele Dinge gibt es, die uns wegschauen lassen von dem, was Gott wirklich wichtig ist? Und er hat, ich habe das vorhin schon gesagt, nicht zum Rückzug geblasen. Er hat nicht gesagt, alles erreicht, alles gut. Nein, er will immer noch, dass wir Menschen zu seinen Jüngern machen. Und Systeme gibt es viele. Ich will gar nicht sagen, nur so macht man das, durch Zellgruppen oder, nein, Wege gibt es ganz viele. Formen gibt es unglaublich viele. Aber der Auftrag ist der gleiche, mache zu Jünger alle Menschen. Darf ich dich mal fragen, wie viele Jünger hast du schon gemacht? Wie viele Menschen sind in der Nachfolge, weil du einen Impuls gegeben hast? Ich will ja gar nicht mal sagen, den entscheidenden Impuls, aber einen Impuls, damit sie Jesus gesehen haben und gesagt haben, auch ich will Jesus nachfolgen. Wir sollen Jünger machen. Jesus will Jünger. Jesus will mehr Jünger. Mache zu Jüngern alle Völker. Ja, ich will jetzt hier nochmal zur romantischen Jüngerschaft zurückkommen. Jesus, er hat, als er hier auf der Erde war, und ich weiß, das ist jetzt theologisch ganz risikobehaftet, was ich sage, aber er hat nicht gesagt, ihr sollt mich anbeten. Er hat nicht gesagt, wer mich anbeten will. Nein, er hat gesagt, ihr sollt mir nachfolgen, wer mir nachfolgen will. Ja, ich weiß, Anbetung gehört zur Nachfolge. Aber Anbetung gehört zur Nachfolge. Und Nachfolge ist das Übergeordnete, das, was wir als Christen leben sollen. Ein Teil dieser Nachfolge ist Anbetung. Ja, man könnte vielleicht sogar sagen, die Nachfolge ist an sich Anbetung. Aber es geht um Nachfolge. Jesus will, dass wir ihm nachfolgen als das Übergeordnete. Nochmal jeden Tag aufzustehen. Ich will ihm nachfolgen und ich will Jünger machen. Warum? Weil es noch zu viel Verlorene gibt. Weil es noch zu viele Menschen gibt, die ihn nicht kennen. Weil es noch zu viele Menschen gibt, die zwar das Evangelium gehört haben, aber nicht wissen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und dann braucht es Leute, die etwas vormachen. Nicht etwas vormachen im negativen Sinne dessen, dass es in Wirklichkeit gar nicht das ist, was uns prägt. Nein, sondern etwas vormachen, indem das andere an uns ein Vorbild sehen. Das heißt Jünger machen. Dass wir sie hineinführen in die Bibel, in Gottes Wort, zu Jesus hinbringen und sie dann dort stehen lassen bei ihm. Und dann werden auch sie wieder Jünger machen. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass Kirche und Gemeinde keinen Selbstzweck haben, kein Selbstzweck sind. Und wenn sie das werden, wenn das so ist, dass Gemeinde ein Selbstzweck für uns Frommen ist, dann ist irgendwas passiert, was falsch ist. Dann sind wir den falschen Weg abgebogen. Vielleicht sind wir eben zu arg Jesus vorangelaufen und sind jetzt irgendwo rechts vom Weg abgekommen. Lasst uns dranbleiben an Jesus. Lasst uns immer dran sehen, dass wer zu Jesus gehört und Jünger Jesu ist, automatisch Multiplikator ist, damit andere auch Jünger werden. Wie geht das? Ich will es mal so sagen, wie es hier in diesem Text steht. Nämlich, dass wir uns nicht schämen sollen. Und deswegen, wir sind Jüngermacher als unverschämte Leute, die wir uns nicht schämen, so wie Paulus es im Römerbrief sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum? Es ist eine Kraft Gottes. Es ist nicht nur eine Idee. Es ist nicht nur eine Ideologie. Es ist nicht nur ein Hirngespinst einer Gruppe, die sagt, lasst uns mal eine Interessengruppe bilden. Nein, es ist die große Kraft Gottes, die hinter dem Evangelium steckt. Und deswegen will ich unverschämt sein. Ich will mich nicht schämen. Ach, über viele Dinge muss ich mich schämen. Selbst manchmal über mein Christsein. Ich muss mich schämen, wie ich sehr oft so tue, als wäre alles gut und so viel Fehler sind in meinem Leben zu sehen. Aber eins, über eine Sache will ich mich niemals schämen. Nämlich, ich will mich nicht schämen, dass das Evangelium von Christus Menschen rettet in alle Ewigkeit hinein. Und deswegen dieses Jüngermachen fängt da an, wo ich mich nicht schäme, dass ich glaube. Ich stehe zur Verlorenheit, zu meiner Verlorenheit, zur Verlorenheit der Menschen. Ich stehe zur einzigen Lösung, nämlich Jesus Christus. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn dahin gibt. Und damit alle, die daran glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist der Ruf zur Nachfolge. Ich will mich dessen nicht schämen. Egal, was andere sagen, egal, was die Gesellschaft sagt und denkt, egal, was sogar manche Theologen sagen, ich bleibe dran. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich will mich dessen nicht mehr schämen. Ich will zu Jesus stehen. Warum? Ich will mehr Jünger machen. Ich will dich herausfordern zum Ende dieses Impulses. Ich will dich herausfordern, dass du mal darüber nachdenkst, wen könntest du denn zum Jünger machen? Fang an in deiner Bude, in deinem Zimmer. Fang an in deinem Wohnzimmer und lade Menschen ein, die noch keine Jünger sind. Fang ganz langsam an mit einem Essen, mit einem Kaffee trinken, mit einem Film anschauen. Aber dann gehe die Schritte dorthin, dass irgendwann mal jemand sagt, ich bin Jünger geworden, Jünger Jesu geworden durch ihn und dann auf dich zeigt. Nein, nicht um sich dann auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ah, was bin ich für ein toller Hecht. Ganz sicher nicht. Sondern weil das ist, was Gottes großes Herzensanliegen ist. Ich habe angefangen mit dem, Jesus großes Herzensanliegen ist, diese Welt zu erreichen, Mission, Jugendmissionskonferenz, aber eben auch immer mehr Jünger, dass mehr Menschen ihn kennenlernen. Wie großartig diese Herausforderung, selbst Jesus nachzufolgen und gleichzeitig alles aufzugeben, was dagegen spricht, diese Selbstverwirklichung, dieses Sofa liegen, ohne sich zu bewegen, dieses einfach nicht das Kreuz aufnehmen jeden Tag und dann zu fragen, wen kann ich mitnehmen? Wen kann ich in den Himmel lieben? Wen kann ich mitnehmen zu Jesus hin, dass er sich an Jesus bindet und bei ihm Erfüllung findet? Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Ich glaube, das ist Gottes großer Wunsch an uns beide. Amen.